als junge Frau muss man schon tatsächlich über sehr viel hinwegsehen können dann und sehr tough sein, um in der Geschäftswelt da auch zu überleben.
Trag doch mal häufiger Röcke oder Kleider. Das freut die Kunden. Lächle doch mehr, dann siehst du viel hübscher aus. Das sind Sätze, die so oder so ähnlich schon viele Frauen im Berufsleben gehört haben. Gleichstellung der Geschlechter, da sind wir im Berufsleben doch noch ein bisschen entfernt. Denn auch mit Blick in die Führungsetagen stellt man fest, dass dort kaum Frauen vertreten sind. Und diejenigen Frauen, die es tatsächlich geschafft haben, die haben meist schon einen langen und schwierigen Weg hinter sich. Und genau darüber möchten wir in der heutigen Folge auch sprechen. Mein Name ist Nicole.
Und ich bin Marius und damit herzlich willkommen zu Frohes Schaffen, dem Karriere-Podcast der Mainpost. In jeder Episode reden wir mit unterschiedlichen Gästen über Themen, die in der Berufswelt kontrovers diskutiert werden. Wir haben uns heute Ines Sterling eingeladen. Sie ist Geschäftsführerin und Inhaberin der HW Brauereiservice. Ihre Firma repariert Fässer in ganz Europa, vermietet Fässer an Brauereien und Gaststätten und versorgt Hobbybrauer in einem Online-Shop mit allem, was zum Bierbrauen benötigt wird. Hallo Ines.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Ich würde jetzt gleich gerne mal mit was Persönlichem anfangen. Also auch ich habe eine Ausbildung gemacht und als ich mich beworben habe, haben mir tatsächlich die weiblichen Vorbilder gefehlt. Wie war das denn bei dir? Hattest du ein weibliches Vorbild oder ging es dir da ähnlich?
Also ich hatte tatsächlich bei der Bewerbung darauf geschaut, was kann ich für einen schulischen Abschluss nutzen und welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es hier. Ich war in der Waffenfrankonia, also auch nicht wirklich eine weibliches eine Firma, die, sag ich mal, viele Frauen anspricht, sondern eher Männer. Aber es gibt dort auch Damenbekleidung und die ist dann zum Beispiel mit vielen Frauen besetzt gewesen. Mein persönliches Vorbild damals war allerdings Beyoncé, weil ich einfach super fand, welche Energie sie in ihre Lieder steckt und ihre Perfektion in den Auftritten, in der Kleiderauswahl, in ihrer Performance. Und dass sie einfach über eine lange Zeit auch nie negative Schlagzeilen hatte, sondern das war für mich zu dem damaligen Zeitpunkt mit 20 eine Vorbildfunktion, hat sich jetzt ein bisschen gewandelt.
Aber Beyoncé hat jetzt nicht eine Ausbildung in der Franconia gemacht, also sie war jetzt nicht beruflich für dich ein Vorbild, die als Frau irgendwie in einer Männerdomäne sich durchgesetzt hat. Hattest du da überhaupt andere Frauen dann in der Ausbildung, im Betrieb?
Ich hatte das Glück, dass ich dann in der Damenbekleidung war und dort sehr viele Frauen, die auch gesehen haben, dass ich dort arbeiten möchte und mir dann Stellen ermöglicht haben, gleich in der Ausbildung und dafür gekämpft haben, dass ich in dem Bereich bleiben darf und gleich Verantwortung übertragen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte jetzt aber da keine direkten Frauen als Vorbilder, sondern einfach nur Chancen genutzt, die da waren. Ich hatte halt einfach das Glück, dass da ein paar Damen waren, die mich gesehen haben und mir diese Möglichkeit gegeben haben.
Glaubst du, das wäre schwieriger gewesen, wenn es die Frauen jetzt nicht gegeben hätte und du jetzt wirklich eher männliche Vorgesetzte gehabt hättest? Hätten die dir die gleichen Chancen ermöglicht? Oder?
Ich bin ja nach der Ausbildung direkt mit 23 in eine Firma eingestiegen und da hat ein Mann meine Stärke gesehen. Der kannte mich allerdings privat und hatte mich gefragt, ob ich dann nicht Lust hätte, in seiner Firma zu arbeiten. Ich persönlich habe mit sehr vielen Männern sehr gute Erfahrungen gemacht, die mich aber eben auch kannten und meine Stärken kannten. Ich bin auch sehr selbstbewusst aufgetreten. Und ich glaube, Frauen, die ein bisschen ruhiger sind oder ein bisschen zurückgezogener sind, werden vielleicht da nicht entdeckt oder bekommen vielleicht die Chance nicht, weil sie, ich sag mal, lauter trommeln müssen, um gesehen zu werden.
Darauf kommen wir dann gleich nochmal zurück. Vielleicht erklärst du uns erstmal kurz, wie dein Lebensweg verlaufen ist. Was hast du denn dann beruflich gemacht und wie kam es dazu?
Vielleicht kurz zum schulischen Abschluss. Ich war in dem wunderschönen Matthias-Grünewald-Gymnasium hier in Würzburg, wollte dann mein Abitur nutzen, aber gleich Geld verdienen. Und deswegen hatte ich mich entschieden für eine Ausbildung zur Großhandelskauffrau, habe gleichzeitig meinen Ausbilderschein gemacht und dann ein Jahr später schon meine Meisterprüfung. Und somit hatte ich innerhalb von 2,5 Jahren eine Berufsausbildung und meinen Meister im Handel, den Handelsfachwirt. bin direkt danach von dem ehemaligen Inhaber unserer Firma, dem Hans Wächtler, dafür steht auch HW Brauereiservice, gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, für ihn zu arbeiten. Er war Jäger und dadurch kannten wir uns von der Franconia, aber eben auch aus dem privaten Bereich. Und ich wusste gar nicht so genau, was die Firma macht, aber er hat gesagt, ich arbeite so fleißig und so hart und kann gut organisieren und das bräuchte er bei sich in der Firma. Er ist gelernter Brauer und Verkäufer. Und ihm hat einfach jemand gefehlt, der ein bisschen Organisation und Struktur in den Laden bringt. Wir hatten damals 8 Mitarbeiter und jeder hat seine Excel-Liste auf dem Desktop gespeichert und alle dachten, es können alle darauf zugreifen. Also sowas wie eine Serverordnung gab es gar nicht. Und das habe ich dann zuerst eingeführt. Also ich war zuständig für...
Ganz kurz, da warst du wie alt?
Ich war da 23. Ich war zuständig für Mülltonne rausstellen, für alle Materialien vorrätig halten, für die Dienstleistung, alle Touren buchen, mit den Banken klären, dass wir genügend Geld am Monatsende für die Gehälter haben. Also wirklich von A bis Z, von, sag ich mal, banalen Aufgaben bis hin zu existenziellen, dass wir auch Gehälter zahlen können und liquide sind.
Also hast du praktisch direkt das Managen gelernt? Bist direkt reingewachsen?
Ja, ich bin direkt ins kalte Wasser geschmissen worden, was mir aber auch ganz gut getan hat, weil ich dadurch frei planen und meine Stärken einbringen konnte. Mein zweiter Arbeitstag war auf der Braumesse in Nürnberg. Danach wusste ich eigentlich erst, was die Firma wirklich macht. Also er hatte mir einen Firmenwagen geboten und viel mehr Gehalt, als ich da vorher verdient hatte. Somit war für mich klar, ich wechsle sofort zu der neuen Firma, wusste gar nicht genau, was mein Aufgabengebiet ist. Bin ein bisschen naiv reingedappt, aber ich sage mal so, das hat mich eigentlich mein Leben lang immer geschützt. So eine gesunde Naivität. Wenn ich es genauer hinterfragt hätte, hätte ich vielleicht diverse Schritte nicht getan.
Du bist ja jetzt mittlerweile die Chefin des Unternehmens. Wie kam es denn dann dazu?
Ja, also relativ schnell. Also mit 24 hatte ich dann die Geschäftsführung dort schon übernommen. Er hatte immer gesehen, wenn ich meine Ideen nicht umsetzen kann und gebremst werde, werde ich vielleicht das Unternehmen wieder verlassen. Und er hat dann einfach die mutige Entscheidung getroffen, mir die Geschäftsführung zu übertragen. Und ein paar Jahre später wollte er die Firma verkaufen. Ich war damals 27. Wir sind zu den ersten Firmen gefahren, um die Firma vorzustellen und zu verkaufen. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Als es dann den ersten Interessenten gab, der tatsächlich die Firma übernehmen wollte, war mir erstmal sehr bewusst, was das für meinen Arbeitsalltag bedeuten würde. Wir hatten Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Nationen. Ich war komplett frei in meiner Arbeitsweise und ich war mir nicht sicher, wie das ein anderer Chef gestalten würde. Hat er dieselbe Sicht und würde die Mitarbeiter, die kein Deutsch sprechen, einfach rausschmeißen? Würde der mich vorschreiben, in welchen Zeiten, welchen Tagen oder ob ich abends noch arbeiten darf oder nicht? Und das waren für mich die beiden Hauptbeweggründe zu sagen, dann kaufe ich die Firma, bevor es jemand anders kauft.
Mit 28.
Ich war damals noch 27, wo ich die Entscheidung getroffen habe, die Firma zu kaufen mit 0 Euro Eigenkapital. Also ich hatte so einen Bausparer von meinen Eltern, aber gut, damit kann man jetzt auch nicht viel reißen. Hab zum Glück sehr naiv mir keine Gedanken gemacht, dass die Bank eventuell einer jungen Frau keine 1 Million Euro zur Verfügung stellen würde, weshalb ich ganz klar die Pläne hatte, das zu machen und auch schon einen Architekten engagiert habe für einen Firmenbau, für den Kauf von Grundstücken, weil es war klar, ohne Eigenkapital ist es sinnvoller, auch gleich zu investieren, um Firmengebäude zu haben und dadurch natürlich dann auch andere Sicherheiten stellen zu können.
Du bist ja dann gleich auf volles Risiko gegangen, aber wie wurde das denn bei der ersten Bank, wo du warst, aufgefasst? War es Thema, dass du jetzt so eine junge Frau warst? Kam da auch mal einen Kommentar diesbezüglich mit Blick auf die Zukunft, ob du das überhaupt abbezahlen kannst?
Und vor allem, ist es nicht für junge Männer ohne Eigenkapital auch schwierig, eine Finanzierung zu bekommen?
Ich denke, dass es für junge Männer ein klein wenig einfacher ist, weil da das Risiko ausfällt, was ist denn, wenn der eben nicht schwanger wird. Und das ist bei einer jungen Frau ja immer das Thema, was ist denn, wenn sie schwanger wird, wie will sie das dann abzahlen? Themen wie, man muss eine Lebensversicherung abschließen für einen Risikofall, das ist, denke ich, bei beiden gleich. Also da brauchen vielleicht Frauen sogar weniger wie Männer, weil Männer ja dann ein bisschen riskanter leben oder die meisten. Ja, aber dieses Thema Familienplanung liegt ja dann doch meistens in den Händen der Frauen. Es war tatsächlich auch so, dass die Bank auf meiner Seite stand. Ich hatte einen sehr jungen Banker, der genauso naiv wie ich an die Sache rangegangen ist, was allerdings hier zum Nachteil war. Die Bank hat mir nämlich dann einen Tag vor Notartermin abgesagt, weil ihnen Sicherheiten gefehlt haben. Und somit habe ich mich dann auf die Suche nach einer neuen Bank gemacht.
Wie kam es denn dann dazu, dass du den Kredit bei der Bank doch bekommen hast?
Das lag, glaube ich, wieder daran, die richtige Person, den richtigen Menschen zu finden. Und ja, der Banker hat meinen Traum gesehen, aber eben nicht nur einen Traum. Eine Bank muss sich ja auch an Zahlen orientieren und hat viele Fördermittel gekannt. Das ist auch nur mein Tipp, sich da jemanden zu suchen, nicht aufgeben und jemanden finden, der sich mit den richtigen Fördermitteln auskennt. Somit hat dann die LFA meine Bürgschaft übernommen und mir die Möglichkeit gegeben, die Finanzierung zu gestalten und sozusagen für meine Hausbank die Bürgschaft zu übernehmen.
Was ist die LFA? Sag's mal ausgesprochen, weil ich glaube, das wissen nicht alle.
Die LFA ist die Landesförderanstalt Bayern. Ich habe somit 2013 dann die HW Brauerei Service übernommen. Mit meinem Mann zusammen haben wir dann 2015 unser jamaikanisches Catering gegründet. Im Jahr 2017 eine kleine Hausbrauerei, die Waldschatzbräu. Das Gute bei den beiden Firmen war, dass wir da sehr geringes Kapital benötigt hatten und es teilweise über Leasing abbilden konnten. Im Jahr 2018 haben wir einen großen Online-Shop für Haus- und Hobbybrauer übernommen. Da hatte ich wieder Geld benötigt und dank der bestehenden Infos über Fördermittel wusste ich dann auch, wie ich an Geld komme. Und der letzte Schritt war jetzt dieses Jahr, da habe ich mit einem Geschäftspartner zusammen dann die CAG Rental Service gegründet. Also ich habe übernommen, gegründet, was Bestehendes eingeführt. Ist alles sehr spannend, man muss sich intensiv damit beschäftigen und Tipp wirklich nicht aufgeben, die richtigen Partner suchen und Fördermittel ausschöpfen.
Ich wollte nur noch eine Studie ansprechen, die ich mir dafür extra rausgesucht hatte, von Vergleichsportal Verivox. Die haben 300.000 Ratenkreditanfragen ausgewertet und da kam tatsächlich das Ergebnis raus, Frauen zahlen zum einen höhere Zinsen, also es sind immerhin, also marginal 0,25% mehr, aber im Vergleich sind es dann halt doch 7% und sie werden auch häufiger abgelehnt. Also Männer haben in dieser Untersuchung 71% Zusagen gekriegt und bei den Frauen waren es nur 64. Jetzt sagt die Studie nicht aus, ob das unter gleichen Bedingungen stattfand und so, aber es gibt auf jeden Fall mal einen Hinweis darauf, dass Frauen deutlich seltener Kredite kriegen. Die führen das hauptsächlich darauf zurück, dass Frauen insgesamt gesehen einfach weniger verdienen. Und das ist ja irgendwie immer noch gesellschaftliche Prägung. Was glaubst du, hat das damit auch zu tun, mit der gesellschaftlichen Prägung, dass Frauen es einfach schwieriger haben, im Berufsleben aufzusteigen?
Es liegt ganz viel daran, dass Frauen sich mit weniger zufrieden geben und Männer viel mehr nachverhandeln und für sich einstehen, auch in Gehaltsverhandlungen. Männer gehen mit viel mehr Selbstbewusstsein und Erwartungen in die Verhandlungen, lassen da auch nicht so locker wie Frauen. Für Frauen ist das, oder für die meisten, ne, es gibt natürlich da immer die ein oder anderen Ausnahmen in beide Richtungen, aber die Mehrheit der Frauen gibt sich damit weniger zufrieden und es ist auch nicht unbedingt in ihrem Naturell, so extrem nachzuverhandeln.
Würdest du das empfehlen, dass man das macht? Weil auch da ist es ja immer so ein schmaler Grat für eine Frau, dass man nicht als zu, sag ich jetzt mal, zu herrisch, zickig, bossig wahrgenommen wird und man macht zu wenig, weil man dann die Gehaltserhöhung vielleicht nicht bekommt. Also würdest du es empfehlen, da trotzdem knallhart reinzugehen?
Ich persönlich sehe das eher als Aufgabe vom Chef, die Mitarbeiter fair und gleich zu behandeln. Wenn ich doch weiß, dass Frauen und Männer unterschiedliche Stärken haben, Warum muss eine Frau aus ihrer Komfortzone so viel herausgehen, die ja andere tolle Stärken mitbringt? Frauen wollen viel öfters, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass sie sich wohlfühlen. Die überlegen sich tolle Geschenke, wenn ein Mitarbeiter ein Baby bekommt. Das sind weniger die Männer, die diese Aufgaben übernehmen, sind aber zwischenmenschlich genauso wichtig. Warum muss dann eine Frau immer aus ihrer Komfortzone heraustreten? Das ist Aufgabe vom Chef, alle Mitarbeiter gleich zu behandeln. Und es müsste doch erst gar nicht notwendig sein, dass es so extreme Gehaltsverhandlungen gibt, wenn ich vorbeuge und mir ein gutes System überlege und schon gleich das vorwegnehme und den Mitarbeitern gute Vorschläge unterbreite.
Mhm. Was glaubst du, warum passiert das nicht? Oder wie ist da vielleicht deine Erfahrung auch, wenn du in Kontakt mit anderen Führungskräften kommst? Du bist ja auch beim Bund Deutscher Unternehmerinnen und ihr tauscht euch da ja auch aus. Wie erklärt ihr euch das, dass das nicht passiert?
Also gut, bei dem Verband Deutscher Unternehmerinnen sind es natürlich viele Frauen in Führungspositionen. Das ist ja der Verband der Unternehmerinnen. Da ist es jetzt dann weniger der Fall. Es ist eher das Thema, wenn zum einen Bequemlichkeit. Ich kann ja einfach mal abwarten, was passiert. Ist für mich komfortabler, wenn jemand fragt, muss ich ihm auch nicht mehr geben. Ist, glaube ich, einfach so eine Bequemlichkeitseinstellung. Dann gibt es natürlich auch Firmen, die an Tarife gebunden sind. Zur heutigen Zeit muss sich aber jeder Chef überlegen, was kann er machen, um seine Mitarbeiter zu halten, und kann vielleicht sich mal an, ja, mit aufrufen, sind meine Frauen und Männer alle gleich behandelt? Biete ich da faire Lösungen? Kann ich dem schon vorbeugen, ohne dass die Frauen erst sich melden müssen und einbringen, dass sie doch ja mehr Gehalt möchten?
Jetzt, wenn du einen Mann einstellst und der fordert deutlich mehr, als du eigentlich bieten möchtest, würdest du dann sagen, nee, geht nicht, das ist eben bei uns so, dass es der Betrag ist, das verdienen bei uns alle? Oder gehst du dann vielleicht auch auf die Gehaltsverhandlungen ein und zahlst ihm dann mehr, weil dann hättest du ja wieder einem Mann mehr bezahlt dafür, dass er hartnäckiger verhandelt hat?
Ja, das ist tatsächlich ein Fall. Also es ist wirklich so, dass die Männer da mehr verhandeln. Das kommt bei uns aber auch den Frauen zugute, weil wir haben für uns Stufen eingeführt und haben die definiert, wer auf welchem Level steht. Und wenn jetzt da in dem einen Level jemand sagt, wir brauchen da aber mehr, dann zieht es für alle anderen mit. Also wenn wir erhöhen nicht eine einzige Person, sondern wir schauen, wer ist auf demselben Level und betrachten aber auch einmal im Jahr, wer hat sich aber in dem Jahr weiter verändert, hat mehr Führung übernommen, mehr Projekte, mehr Abteilungen, wie auch immer, und muss vielleicht von seiner Stufe erhöht werden. Ansonsten gibt es bei uns tatsächlich keinen Unterschied zwischen Mann und Frau in dem Verdienst. Wir haben eher verschiedene Bereiche, also wie gewerblichen Bereich, dann eben im Büro verschiedene Positionen. Wir haben sehr viele Frauen in Führungspositionen bei uns im Unternehmen und ich bin um jeden Mann und jede Frau dankbar, die da sind, weil sich da nur die Stärken ergänzen können, wenn sie es schön zusammenarbeiten können.
Du hast ja vorhin schon mal angesprochen, wenn sich bei dir junge Frauen bewerben, die vielleicht jetzt in einem Alter wären, wo die Familiengründung eine Rolle spielt, wie gehst du dann damit um?
Da ich selber Mama bin von zwei jungen Kindern, also meine Tochter ist 2, mein Sohn 5, freue ich mich immer total für Mitarbeiterinnen, wenn sie uns dann auch berichten, dass ihre Familienplanung voranschreitet. Was wichtig ist, in der Schwangerschaft hat man ja 9 Monate meistens dann zum Planen. Der Mitarbeiter muss dann einfach ein bisschen flexibel sein und eventuell andere Aufgaben übernehmen und uns so schnell wie möglich Infos geben, ja, wie denn da seine Familienzeitplanung ist, sodass wir die Aufgaben gut koordinieren und umstellen können. Ich glaube, das ist eine Chance für alle Unternehmen, jungen Menschen zu zeigen, hört mal her, ihr kriegt bei uns eine Möglichkeit, wir wollen auch mit euch zusammenarbeiten und wir müssen flexibel sein, um diese jungen Familien dann auch zu halten, indem man die Aufgaben umstellt, die Zeiten anpasst, mit dem Laptop Homeoffice-Möglichkeiten einrichtet, ja, damit man dann auch die Arbeitskraft noch im Unternehmen halten kann.
Das heißt, du triffst sehr individuelle Abstimmungen mit den Frauen, Aber wo ist dann für dich vielleicht auch eine Grenze, wo du sagst, da kannst du dann einer jungen Mutter nicht mehr entgegenkommen?
So eine Grenze kenne ich jetzt tatsächlich da nicht. Also meine Schwester, Prokuristin in der Firma, hat für mich auch viel Vertretung übernommen, hat jetzt im Februar jetzt ein Baby bekommen. Das war jetzt mit an der Betriebsversammlung dabei, an der Weihnachtsfeier, geht mit zu Besprechungen. Sie übernimmt einfach jetzt Projektarbeiten, kann nicht mehr in der Führung vor Ort sein wie sonst, übernimmt für uns wertvolle Aufgaben, die man in Ruhe zu Hause machen kann. Und mir ist es auch egal, ob sie das nachts macht, weil sie wach ist, oder irgendwann zwischen den Stillzeiten. Wir sind da wirklich mega flexibel und das wünsche ich mir auch von anderen Unternehmen, dass sie wirklich sich da ein bisschen öffnen, von den alten Regeln abweichen. Also natürlich muss ich an Regeln halten, an Regularien. Wenn jemand Elternzeit hat und sagt, ich kann aber 10 Stunden arbeiten in der Woche oder im Monat, dann guckt man halt, dass man für diese Zeit eine Arbeit findet.
Nimmst du das auch wahr, dass es in der Wirtschaft eher so läuft, wenn eine Frau die Chefin ist, als würdest du das als eine Stärke von einem weiblich geführten Unternehmen vielleicht auch sehen? Oder gibt es nicht auch Unternehmen, die von Männern geführt werden, die Frauen da sehr entgegenkommen?
Ich denke, Frauen haben in dem Punkt tatsächlich etwas mehr Verständnis, weil, also vor allem, wenn sie es selber erlebt haben, dann hat man dafür einen anderen Blick und kann das ganz anders nachvollziehen, als wenn man das selber nicht durchlaufen hat und erfahren hat. Dann ist es in der Theorie möglich und vielleicht hat sich der eine oder andere das gut irgendwo abgeschaut. Aber wenn man es selber erlebt hat, kann man es besser mitfühlen und dann auch individueller Lösungen anbieten. Das gilt aber bei uns genauso für Männer. Ich finde es toll, wenn Männer in Elternzeit gehen und auch für die Familie da sind. Wichtig ist halt, mit dem Unternehmen rechtzeitig zu sprechen und keine Überraschungseffekte zu machen, damit die Firma auch handeln kann und eine Lösung anbieten kann, wenn der junge Papa in Elternzeit gehen möchte. Also Planungsgrundlage und ein Sprechen miteinander ist, denke ich, ganz wichtig hier.
Wie oft gehen denn bei euch Männer in Elternzeit? Also bemerkst du, dass das was ist, was zunimmt, oder sagst du, es sind dann doch vor allem die Frauen, die das machen?
Sind auf jeden Fall vor allem die Frauen, die das machen. Liegt natürlich auch daran, dass ja auch eine Frau möchte ja auch für das Baby da sein. Also man ist ja auch meistens zumindest schwanger und bekommt Kinder, weil man sich das auch wünscht. Und dann ist es wichtig, wie kann man es aber vereinen, also dass man sowohl das eine als auch das andere haben kann. Und ich glaube, da gibt es zur heutigen Zeit immer mehr gute Möglichkeiten, wenn man nur individuell danach sucht und sich auch ein bisschen traut, vielleicht von dem typisch alten Weg abzugehen.
Das ist halt das Stichwort, ne? Individuelle Lösungen. Wie du sagst, es geht. Man muss sich nur als Arbeitgeber drauf einstellen und nicht in starre Muster verfallen.
Ich fände es auch ganz spannend, was müsste sich denn gesellschaftlich noch ändern? Weil natürlich ist es wichtig, dass man individuelle Absprachen trifft. Aber jetzt haben wir ja ganz viele Frauen, die sind Angestellte in einem großen Unternehmen und stoßen da ja vor allem auf Widerstände, die nicht so einfach aus dem Weg zu räumen sind. Was müsste denn gesellschaftlich getan werden, damit Frauen in Führungspositionen kommen?
Es gibt ja auch immer mehr die Möglichkeit, dass Frauen in Führungspositionen, wenn sie Kinder haben, sich auch das Modell teilen, also Sharing in der Führungsposition, dass man sich dem einfach auch mal öffnet und annimmt und darüber Gedanken macht. Warum sollte man sich denn diese Aufgabe nicht zu zweit teilen können? Wenn ich sage, ich möchte sowohl Mama sein als auch Führungsposition, was steht denn im Wege, sich diese tolle Aufgabe mit jemandem zu teilen? Und somit hätte man dann die doppelte Power und vielleicht mehr Ideen.
Ich glaube auch, das ist wieder der Punkt von vorher, ne? Das sind einfach alte Strukturen, weil der Arbeitgeber sich das nicht vorstellen kann. Gibt sowas halt nicht. Aber warum nicht? Hast du schon mal ein Unternehmen kennengelernt, in dem das so ist, in dem sich Führungspositionen geteilt werden? Oder hast du es bei euch schon mal gehabt? Oder?
Also wir haben das bei uns am laufenden Band, dass wir, je nachdem, wer jetzt gerade in welcher Lebensprivatphase steckt, sage ich mal, wir die Aufgaben umpositionieren oder andere Führungsstellen schaffen, kreieren, es einem anderen Mitarbeiter anvertrauen, die Aufgabe mit zu übernehmen. Da müssen sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer aufeinander zugehen, miteinander sprechen und flexibel nach Lösungen suchen. Und es kann auch gut sein, dass sich das halt einfach ändert, dass die Planung von einer jungen Frau vielleicht in die eine Richtung geht, aber in der Realität, in der Elternzeit sich anders darstellt. Und dann muss man einfach wieder miteinander sprechen und schauen, wie könnte man es anpassen, dass es für beide geht. Vielleicht hat sie geplant, dass sie längere Zeit wegbleibt und sieht, es klappt dann doch ganz gut. Sie könnte schon irgendein Projekt übernehmen. Ja, warum kann man das nicht bieten? Es ist aber auch oft gesellschaftlich gar nicht, vor ein paar Jahren war Homeoffice so, ne, der macht nichts, der sitzt nur daheim rum. Da hat sich durch Corona zum Glück ein Riesenschwung getan, dass auch anerkannt wird, dass man von zu Hause aus arbeiten kann. Und so einen Schwung bräuchten wir jetzt vielleicht auch in die Richtung zu sehen, dass es mega viele flexible Möglichkeiten gibt, um Frauen da auch dann in der Führungsposition zu halten.
Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen einen Cut machen und zu einem Thema kommen, das, glaube ich, viele stark interessiert, vor allem junge Frauen. Und du bist ja auch in einer klassischen Männerdomäne unterwegs, wo, ja, Brauerei, das ist ja was, wo vor allem Männer arbeiten. Und da interessiert auch mich persönlich, welche, ja, sexistischen Sprüche, Witze musstest du dir da vielleicht schon anhören? Wie sind denn deine Erfahrungen, gerade wenn du auf solchen Tagungen unterwegs bist?
Also gut, jetzt zum Morgen mit einem Blondinenwitz begrüßt zu werden, das ist, ja, da steht man dann einfach drüber. Ich persönlich muss sagen, habe zum Glück relativ wenig negative Sachen erlebt, weil ich dem aber auch nicht so viel Raum gebe. Man muss sehr schlagfertig sein, sehr selbstbewusst. Bei uns ist da natürlich Alkohol ein Thema, ne? Es wird getrunken, man steht zusammen, es wird lustig. Dann passiert schon mal, dass jemand einen die Hand nimmt und einen Kuss drauf gibt. Dann muss man wirklich ganz straight da eine Abgrenzung machen oder nicht zum Aufzug,
wie
zum Hotel.
Wie machst du das? Was tust du in so einem Fall?
Also zum Beispiel, als ich zum Aufzug gegangen bin, ist mir jemand gefolgt und sagte dann, wollen wir zusammen nach oben fahren? Und da habe ich gesagt, können wir gern machen, du steigst ja auf einem anderen Stockwerk aus wie ich. Mhm. Wenn man da aber dann nicht auf einem geschmeidigen Weg eine ganz klare Absage gibt, wird man natürlich als Frau in der Branche ganz schnell als so ein Messepüppchen behandelt und auch nicht ernst genommen. Ja, also es ist wirklich wichtig, dort sich immer wieder stark zu positionieren und zu zeigen, wo seine Grenzen sind. Ich glaube, sowas passiert einem Mann nicht auf solchen Veranstaltungen. Dass man als, ja, ernsthafter Geschäftspartner wahrgenommen wird und sich nicht erst, ja, sage ich mal, den Ruf erarbeiten muss, dass man auch Wissen hat, sondern man wird schon eher mit Fachwissen ernst genommen. Mir ist es beispielsweise bei dem Bau ganz oft zugegangen, als ich mit 28 an der Baustelle stand und es kam dann ein Bauunternehmer, die haben nie gedacht, dass ich die Bauherrin bin, sondern immer irgendein älterer Mann, der dort stand, der wird der Chef sein. Geht mir bis heute oft so, wenn ich ältere Mitarbeiter neben mir habe, mein Vertriebsleiter ist ein gelernter Brauer, ist oft so, die Leute gucken erstmal in seine Richtung und denke, das ist bestimmt der Chef. Und dann sagt er, ich bin der Vertriebsleiter, hier ist die Chefin. Ja, das passiert bis heute auf Messen. Ist allerdings meinem jungen Mitarbeiter auch so ergangen, meinem Kollegen, dass es hieß, ach, du bist ja so jung, kannst du das denn schon wissen? Also es ist, glaube ich, bei Frauen vor allem auch eine Kombination junge Frauen, ältere Frauen. Da hat man vielleicht sich dann schon ein wenig gedacht, na gut, die hat sich das Wissen aufgebaut. Die wird ernster vielleicht wahrgenommen. Als junge Frau muss man schon tatsächlich über sehr viel hinwegsehen können dann und sehr tough sein, um in der Geschäftswelt da auch zu überleben. Ich muss auch immer auf Männer zugehen an den Veranstaltungen und sie ansprechen, also auf solche typischen Tagungen mit 400 Männern. Da ist, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn sie mich kennen, kommen sie natürlich und grüßen mich oder sprechen mit mir. Aber wenn ich auf einer Veranstaltung bin und mich kennt niemand, würde jetzt niemand auf mich zukommen von den Männern, weil dann würde es vielleicht so ein bisschen als Anmache angesehen.
Die trauen sich dann nicht.
Also wenn ich nicht bewusst mit meinem Essen dann mich an irgendeinem Tisch hinstelle, einbringe, ist ganz selten der Fall, dass jemand auf mich zukommt und dieses Netzwerken aufbaut. Mhm.
Aber glaubst du, das liegt jetzt nur daran, dass sie dich nicht anmachen wollen oder auch, weil sie denken, da kommt jetzt eine Frau, die nehmen wir jetzt erstmal gar nicht so ernst, ich bleib so bei meinen Männer-Buddies, dass es vielleicht auch in die Richtung gehen könnte?
Ich glaube tatsächlich, dass das viel Unsicherheit ist da. Wie wird die Situation jetzt eingeschätzt, wenn ich zu der Frau hingehe und sie jetzt einfach so anspreche?
Ich glaube, du wirst ja dann wahrscheinlich auch auffallen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Frauen dann auf solchen Tagungen, je nach Tagung auch anwesend sind, aber wahrscheinlich bist du da in einer kleinen Minderheit.
Ja, ich bin da tatsächlich eine der wenigen Frauen, da kommt jetzt selten jemand an meinen Tisch und sagt, hey, servus, ich bin der Stefan, ich komme von da und da, was machst denn du? Also diesen Schritt muss immer ich machen oder ich kenne dann die Personen so.
Und wenn du dann den Schritt machst und auf die Personen zugehst, was hast du dann für Erfahrungen? Hast du dann die Erfahrung, dass da Ablehnung oder Unsicherheit kommt oder sind die dann doch?
Ich glaube, es hilft einfach, dass ich den ersten Schritt in die Richtung übernehme. Und dann ist ja auch, sieht man ja auch, man ist jetzt tatsächlich nicht nur irgendein Ausstellungsstück, sondern ich bin jemand, der ist auch in der Branche, ich biete eine Dienstleistung an, die interessant ist für die Brauereien, weil wir ihre Fässer reparieren. Wir haben ja dann ein fachliches Gespräch zum Austausch. Ich glaube, die Hürde ist am Anfang zu sehen, was soll ich denn jetzt mit der besprechen, was macht die denn da? Und sobald dieser Cut da ist und das Bewusstsein, wir können hier ein fachliches Gespräch führen, dann ist sowieso ein Aufatmen.
Bis dahin werden ja an dich schon extrem viele Erwartungen gestellt, wie du als Frau dich zu verhalten hast. Oder man muss ja gefühlt auch immer ein bisschen mehr geben als vielleicht die Männer, um dann auf so einer Tagung auch als kompetent angesehen zu werden. Wie geht's dir denn dabei? Also wie fühlst du dich, dass diese Erwartungen an dich gestellt werden?
Ich habe mir zum Glück da nie so viele Gedanken drüber gemacht am Anfang, als ich gestartet habe, weil mich das sonst vielleicht abgeschreckt hätte, dorthin zu gehen. Das kostet natürlich Überwindung, das ist anstrengend, das kostet Energie. Und das Schöne ist, es gibt dazu ein Bierchen, also man hat dann was zum Trinken, ne? Man kann dann ein, zwei Schlücke Bier trinken, aber es kostet Energie auf jeden Fall. Und das ist hartes Arbeiten, das hört sich dann so lustig an, man ist auf einer Tagung und trinkt die ganze Zeit Bier, aber das ist mega anstrengend.
Jetzt gibt es natürlich Frauen, denen fällt es vielleicht schwieriger. Wie ist denn das bei dir? Hast du das mal aktiv gelernt mit einem Coach oder sagst du, das ist von meiner Persönlichkeit her, bin ich schon so eingestellt, dass ich da selbstbewusst in eine Gruppe reingehen kann?
Also es liegt zum einen in meinem Naturell und zum anderen habe ich tatsächlich einen tollen Coach in Anführungszeichen gehabt. Das war der ehemalige Firmeninhaber, der auf diese Veranstaltungen gegangen ist und mich mitgenommen hat. Und mich am Anfang dort auch dann vorgestellt hat. So hatte ich einen guten Start in gewisse Themen, habe auch gesehen, wie macht er das, habe mir das abgeschaut und habe dann für mich ein System zurechtgelegt, wo ich mich wohlfühle. Und zum anderen habe ich mich sehr viel in Netzwerkveranstaltungen eingebracht, wie zum Beispiel die Wirtschaftsjuniorenverband junger Unternehmer und Führungskräfte oder jetzt da in der IHK-Vollversammlung. Aber zum Start, zur Trainingsphase haben mir die Wirtschaftsjunioren da wirklich viel geholfen, weil man auch andere junge Führungskräfte trifft und sich dort austauschen kann und auch immer wieder auf neue Leute zugeht oder zugehen muss, um einfach in Gespräche zu kommen. Wenn man viele positive Erfahrungen da sammelt, wenn man aktiv auf Leute zugeht und es übt, dann fällt einem das ja immer einfacher. Und da gibt es ganz viele Netzwerkveranstaltungen vom BNI-Treff über früher gab es Xing-Treffen hier in der Region etc. Also das wandelt sich ja, aber ich kann nur jedem empfehlen, sich aktiv in Netzwerkveranstaltungen einzubringen und aktiv zu üben, auf andere Menschen zuzugehen, weil selten passiert einem ja dann was Doofes dort. Das ist nur dieses Unwohlsein-Gefühl, jetzt soll ich aktiv auf andere zugehen und die ansprechen. Und umso mehr positive Erfahrungen man damit sammelt, dass das gut geht und gut funktioniert, umso einfacher fällt das Ganze. Oder man, sag ich mal, schmeißt sich einfach an jemanden, der viele Personen kennt, stellt sich zu dem dazu und somit wird man dann automatisch anderen Personen vorgestellt.
Was würdest du sagen, gerade jetzt eben weil ich meine, vieles wie Selbstbewusstsein und so braucht man natürlich auch als Mann, wenn man in eine Führungsposition kommen möchte. Und was würdest du aber sagen, was hat dir konkret die Mitgliedschaft im VDU, also im Verband Deutscher Unternehmerinnen, gebracht? Wie tauscht ihr euch da aus? Über was tauscht ihr euch da aus?
Es ist vor allem so, dass es ein Thema gibt, was ja die Männer weniger beschäftigt. Das ist, wenn du selber Kinder hast, möchtest Zeit für die Kinder verbringen und aber eben auch als Führungskraft aktiv sein, kann man sich sehr gut austauschen über andere Modelle. Was hast du für eine Lösung gefunden? Wie bringst du das ein? Also welches Familienmodell fahrt ihr, damit es erfolgreich ist? Oder wer hat dir hier weitergeholfen? Das finde ich ist gerade der besondere Austausch, zu schauen, welche Möglichkeiten haben andere schon für sich entdeckt und ich muss sie nicht selber neu erfinden.
Aber sprecht ihr auch über so Erfahrungen, wie du sie jetzt bei Tagungen machst? Ist das bei euch auch Gegenstand? Was bekommst du da von anderen mit? Was spiegeln da vielleicht die anderen Mitglieder da auch so ein bisschen wieder?
Ich glaube, das geht in alle Richtungen, dass da immer wieder noch Witze gemacht werden. Also jetzt erst dieses Jahr auf der Messe gab es den Spruch, warum hat denn die Dame ihre Bluse so weit offen, wenn sie schon kein Dekolleté hat?
Ja,
da weiß man dann tatsächlich auch nicht wirklich, was man darauf antworten soll in dem Moment. Das ist einfach dann immer eine kurze, peinliche Situation, die entsteht. Das ist wie so ein leerer Moment. Und man wünscht sich in dem Moment mega schlagfertig, sofort eine Antwort parat zu haben. Wenn man aber gar nicht mit so einem Satz rechnet, dass über jemand anderes so gesprochen wird, fällt einem manchmal auch nicht die richtige Antwort in dem Moment ein. Also das ist was, wo ich trainiere, sowohl im Thema Rassismus als auch das Thema Frauen, noch viel schlagfertiger, bessere Antworten zu haben, wenn irgendein Witz in diese Richtung fällt.
Thematisierst du es dann auch, dass man es nicht mehr machen sollte oder sagst du, so Messen sind nicht der richtige Ort, um das dann anzusprechen, dass so Witze nicht mehr zeitgemäß sind oder solche Aussagen nicht gehen oder?
Also wie gesagt, habe mir alle möglichen Beispiele von diesem Jahr rausgesucht, wo ich in die eine oder andere Richtung solche Sprüche gehört habe und baue für mich eine schnellere Schlagfertigkeit auf, um da in dem Moment auf alle möglichen Sachen gewappnet zu sein und auch was dagegen zu setzen, um die Menschen aufmerksam zu machen, die solche Sprüche raushauen, dass es doch einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und es war es noch nie, aber dieser Spruch, ja, was bringt der? Das ist einfach nicht angebracht.
Was würdest du darauf sagen, wenn du jetzt nochmal einen Mann hörst, der das vielleicht auch zu dir sagt? Was wäre denn da deine schlagfertige Reaktion?
Ich würde das einfach als richtig blöde Frage zurückgeben und sagen, ich habe jetzt die Frage nicht verstanden. Kannst du das nochmal sagen? Wie meinst du das? Dann fühlt sich derjenige nämlich in eine blöde Situation versetzt und versucht es nochmal zu erklären. Dann sage ich, aber ich habe das jetzt nicht verstanden. Was meinst du damit?
Ja, das ist eine sehr gute Strategie.
Dem jetzt eine Botschaft versuchen mitzugeben, ist manchmal über so einen indirekten Weg noch besser. Also man kann es natürlich über irgendwelchen sarkastischen, witzigen Weg versuchen zu lösen, sagen, ja, warum machst du dein Hemd nicht weiter auf? Wäre das schön, aber ich denke einfach zurück zu dem, ich habe die Frage jetzt nicht verstanden, wie meinst du das?
Dann merkt er schon unterschwellig, okay, ich habe hier irgendwie...
Und man sieht ja dann, wie er sich versucht zu erklären und nachzulegen, also das habe ich, weil man muss ja trotzdem gucken, dass man irgendwie nicht unter die Gürtellinie geht und auf einem und so zeigt man vielleicht auch, dass man auf einem anderen Niveau unterwegs ist.
Ich glaube, da macht es wirklich Sinn, sich vorher so ein bisschen Strategien, wie du schon gesagt hast, zu überlegen, was könnte man entgegnen, dass man dann genau sowas an der Hand hat. Und was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie du das einschätzt. Du hast ja jetzt die Position als Unternehmerin inne, bist Chefin deines Unternehmens, das ist ja jetzt nicht der Standard. Glaubst du, du hättest diese Karriere, die du jetzt hingelegt hast, auch als Angestellte in einem Unternehmen machen können? In der Form? Oder wären da mehr Hürden gewesen? Und also denkst du, du wärst jetzt auch schon in der Führungsposition, vereinfacht ausgedrückt?
Ich wäre bestimmt in der Führungsposition, aber ich habe mich damals bewusst entschieden, die Firma zu kaufen und selbstständig zu sein und so aufzubauen, dass ich im Alltag nicht benötigt werde, damit ich eben auch die Vereinbarkeit mit Familie und meinen Kindern durchführen kann und wir mit der Familie in Jamaika leben können im Winter, weil ich mich aus dem Alltagsgeschäft heraus organisiert habe. Das ist ja auch die Aufgabe von einem Chef, dass die Firma funktioniert, wenn man nicht da ist. Ich von dort Projekte oder neue Ziele erarbeite Und das war für mich damals mit ein Punkt zu sagen, ich gehe in die Selbstständigkeit, baue die Firma auf, so dass ich dann mich auch um die Kinder kümmern kann oder um überhaupt Kinder bekommen kann, meine Kinder bekommen kann und weiter aber Chefin sein darf in der Firma.
Was wünschst du dir denn für die Zukunft, gerade für deine Kinder? Was soll sich denn ändern? Ich glaube, du hast ja auch eine Tochter. Mal konkret für sie, was würdest du dir wünschen, das anders ist bei ihr?
Was würde ich mir für meine Kinder wünschen? Dass die Gesellschaft offen ist für ja, Diversität und jeden Menschen mit jeder Herkunft und jedem Geschlecht jede Chance gibt. Das wünsche ich mir ganz stark für meine Kinder. Deswegen möchte ich da auch als Vorbild vorangehen. Wir haben bei uns 8 verschiedene Kulturen in der Firma, Mitarbeiter aus verschiedensten Nationen und es bereichert unser Unternehmen. Man muss dann offen sein, sich das Ganze anschauen und Möglichkeiten geben. Dann kriegt man auch ganz viel zurück.
Genau, also Ines, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du heute beim Podcast dabei warst. Ich finde, du hast sehr viel spannende Dinge erzählt und auch wirklich tolle Tipps für Frauen gehabt. Sehr schön, dass du heute da warst.
Ja, vielen Dank, Ines.
Vielen lieben Dank euch beiden für die tollen Fragen, die ihr mitgebracht habt.
Ines hat jetzt natürlich als Chefin das Privileg, dass sie die Rahmenbedingungen für sich anpassen kann. Jetzt gibt es aber viele Frauen in Deutschland, die haben das nicht. Viele von diesen Frauen werden auch heute leider noch bei der Beförderung übergangen oder erleben geschlechtliche Diskriminierung im Berufsalltag. Wir haben jetzt noch einen kleinen Aufruf an euch. Erzählt uns doch mal eure Geschichte. Habt ihr schon einmal negative Erfahrungen auf der Arbeit gemacht aufgrund eures Geschlechts? Dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@meinpost.de. Wir behandeln alles, was ihr uns da schreibt, auch vertraulich und melden uns bei euch. Und damit frohes Schaffen.
Frohes Schaffen.